Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, hallo an alle, die heute hier sind und hallo auch an alle, die jetzt zu Hause sitzen. An all die Pastoren auch hallo, die jetzt mit Corona oder Kontakt mit Corona-Erkrankten gerade zu Hause sitzen. Hallo an Pforzheim, dort wurde Jürgen heute moderiert, die Stuttgarter, die Ehinger. Es ist schön, heute gemeinsam Gottesdienst feiern zu können, über hunderte Kilometer Grenzen hinweg. Und ich darf heute unsere Predigtreihe zum Mental Health abschließen. Ja, ich will zu Beginn fragen, kennt hier noch jemand die Telekom? Ja, ein paar von uns kennen noch die Telekom. Ich gehöre zu der Generation, die schon gar keinen Festnetzanschluss mehr hat, sondern sich einfach nur einen Handyanbieter holt. Und die Telekom aber hat mal eine enorm große Rolle gespielt in der ganzen Telekommunikation in Deutschland. Also ich bin noch aufgewachsen mit Telefonzellen. In meiner Kindheit gab es sie noch. Die sind, glaube ich, mittlerweile fast alle abgebaut. Wir haben zu Grundschulzeiten in der Pause oder nach der Schule uns Mama in eine reingestellt und die chinesische Auskunft angerufen und die dort genervt. Ich kann heute noch die Nummer auswendig, 08000 8000 82. Wenn du das ein paar Dutzend Mal gemacht hast, dann prägt sich das ein. Meine Oma, die hier sitzt, hat mir erzählt, in ihrer Kindheit, da gab es vor ihrem Haus eine Telefonzelle. Und davor haben sich die Leute angestellt und haben gewartet, dass sie jetzt telefonieren können, weil die Telefonzellen der Telekom somit der einzige Ort waren, wo man überhaupt telefonieren konnte. Also wir sehen, die Telekom hatte mal eine enorm große Rolle gespielt. Und jetzt gibt es natürlich auch noch, sind jetzt nicht weg vom Fenster, an den Bahnhöfen stellen die noch das WLAN und sind auch immer noch vorne mit dabei, aber haben nicht mehr so diese Monopolstellung. Aber die hatten sie mal und deswegen ist die Telekom in den 90ern an den Aktienmarkt gegangen und hatte das irgendwo schaffen wollen, dass die Telekom-Aktie zu einer Art Volksaktie wird. Also da gab es eine riesige Werbekampagne, Fernsehwerbung, Werbeplakate, da haben Börsengurus in die Kamera gelächelt und solche Sätze gesagt wie, natürlich habe ich in Telekom-Aktien investiert. Ich bin ja erst 91, also so nach dem Motto, man kann nichts Besseres machen, so schnell wieder die Aktien hochgehen und so, so vielversprechend wie das ist, egal wie lange oder ja nicht lange ich zu leben habe. Der Telekom-Chef hat Sätze rausgehauen wie, die Telekom-Aktie wird so sicher wie eine vererbbare Zusatzrente sein. Also so brauchst im Grunde gar keine Altersvorsorge, investieren die Telekom, das Ding steht fest, da gibt's nichts zu rütteln. Die Folge war, dass sich Massen an Menschen diese Aktie gekauft haben. Insgesamt fast 2 Millionen Deutsche. Stell dir das mal vor, 2 Millionen Deutsche. 3-mal Stuttgart, 10-mal Ulm und Neu-Ulm zusammen. Und das waren nicht vor allem Börsenexperten, sondern Otto-Normalverbraucher. Erstmal dachte jeder, der hat ein gutes Investment gemacht. Die Aktie, die ging steil nach oben. So, die hat gestartet schon mal mit einem überdurchschnittlich hohen Kaufpreis von 33 Mark. Der ist weiter hochgeklettert auf 40 Mark, hochgeklettert auf 67 Mark, hat 2002 den Höchstwert von 104 Mark erreicht. Und die Leute dachten sich, genial, wir haben auf die richtige Aktie gesetzt. Was für ein gutes Investment. Und dann plötzlich drehte sich das Ganze. Der Wert der Aktie sank und sank und sank und sank, bis er irgendwann nur noch bei 10 Mark lag. Das war auch in etwa die Zeit, als der Telekom-Chef seinen Job verlor. Seine Versprechen, die er gemacht hat, konnte er nicht einhalten. Manche haben Zehntausende verloren, manche Hunderttausende, manche Millionen. 17.000 Anleger haben in Deutschland alleine Klagen gegen die Telekom eingereicht. Hunderte Millionen von Schadensersatz musste die Telekom zahlen oder sind immer noch offen zur Auszahlung, wo es immer noch Rechtsstreit drüber gibt. Und ich finde, das ist irgendwo ein ziemlich massives Beispiel dafür, wie man sich an der falschen Stelle investieren kann. Wie man auf die falsche Karte setzen kann, auf das falsche Pferd, wie man das falsche Investment irgendwo gibt. Wie man Ressourcen in etwas reinpumpen kann, das sich am Ende als großes Luftschloss erweist. In etwas, das keinen bleibenden Wert hat. So die Telekom-Aktionäre konnten sich eine Zeit lang dran erfreuen. Aber irgendwann wurde der Luftballon eben zum Platzen gebracht. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie die Leute dann da saßen und sich richtig darüber aufgeregt haben, wie viel Geld die im Nichts verbraten haben. Wie viel bessere Dinge sie damit hätten machen können. Wie viele schöne Urlaube, wie oft schick essen gehen, welche Häuser man sich hätte kaufen können, welche Autos, was auch immer man damit hätte anstellen können. Alles weg. Wer investiert, der tut gut daran, sich vorher Gedanken zu machen, ob er sich da in das Richtige investiert. Und das ist nicht nur bei Telekom-Aktien so, auch wenn die jetzt hier natürlich ein besonders anschauliches Beispiel dafür sind. Das ist mit unserem ganzen Leben so. Unsere Ressourcen sind zu gut dafür, als dass wir sie in das Falsche investieren. Unser Leben ist zu kurz, als dass wir unsere Zeit hergeben für Dinge, arbeiten, die am Ende im Nichts landen. So, was passiert mit unserer Zeit? Was passiert mit unseren Ressourcen? Wir haben, wenn wir alt werden, 80, 85, 90 Jahre zu leben. Ich habe diese Woche mit einer 101-Jährigen mich unterhalten. Keine Ahnung, ob sie noch in die Telekom-Aktie investieren würde. Die Frage ist, worin investieren wir uns mit unserer Zeit, mit unseren 80, 90, 100, 110 Jahren? Mit unseren 50, mit unseren 20 Jahren. Was ist so wichtig, dass wir unsere Ressourcen, also unsere Zeit, unser Geld, unsere Kraft, unsere Gedanken dafür hergeben? Jesus, er gibt uns ein paar klare Anweisungen. In Matthäus 6, 19, der bekannten Bergpredigt, dort sagt er: Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Also Jesus sagt, sammel dir Schätze an. Sammel dir Schätze an, werd ein reicher Mensch. Aber sammel dir die richtigen Schätze an. Investier dich in Dinge, für die es sich zu leben lohnt. Investier dich in Dinge mit bleibendem Wert, mit Ewigkeitswert. Investier dich mit deinem Leben, mit deiner Zeit, mit deiner Kraft, mit deinen Ressourcen, mit deinem Ich in Dinge mit Ewigkeitsbestand. Sammel dir nicht Art von Schätze an, die vergammeln oder dir weggenommen werden können. Und ich sag mal, was Jesus uns hier lehrt, will ich in dieser Predigt mal den christlichen Minimalismus nennen. Der christliche Minimalismus. So, was meint der christliche Minimalismus nicht? Er meint nicht eine bestimmte Art und Weise, seine Wohnung einzurichten. So, wenn du Minimalismus in Google eintippst, dann stößt du da auf eine bestimmte Art und Weise, sein Zimmer, seine Wohnung einzurichten. So, Schreibtisch, Leselampe, Matratze, Kleiderständer, das reicht. Fertig ist die Bude. So, ein Großteil der Minimalismus-Hashtags auf Instagram, die drehen sich um die Einrichtung von Wohnungen. Darum geht's nicht. Was es auch nicht ist, ist, dass Jesus uns aufruft, eine Silicon Valley-Version von einem Zen-Mönch zu werden, der als Hippie-Wandermönch durch die Lande zieht und seinen ganzen Besitz verschenkt. Das meint er auch nicht. Was Minimalismus meint, es gibt verschiedene Definitionen dafür. Ich habe hier mal eine, die ich finde, es ganz gut greift. Minimalistisch zu leben bedeutet, sich auf die Dinge zu fokussieren, die im Leben wirklich zählen. Und nur die Dinge, die in sein Leben zu packen, die einen zu seinen Zielen im Leben hinführen. Also minimalistisch zu leben bedeutet, irgendwo vom Ziel her zu denken und sich zu fragen, was bringt mich zu diesem Ziel und was ist nur unnötiger Ballast, der mich von diesem Ziel irgendwo abhält. So, ich hatte vor ein paar Wochen auf unserem Apologetik-Kanal einen Livestream mit ein paar Jugendleitern und da gab es am Ende so eine Frage-Antwort-Session und die Frage von einem Jugendlichen ging rein, sollte ich mehr Bibel lesen, als ich Netflix schaue? So, Netflix, wahrscheinlich der Ort, wo schlechthin, wo Leute Stunden ihres Lebens mit Serien verbraten. Und einer der Jugendleiter hat die Frage richtig gut beantwortet. Er sagt, Er fragt ganz einfach, wofür willst du leben? Und führt dich das näher zu deinem Ziel im Leben hin oder nicht? Ganz einfach. Wofür willst du leben? Und wie kommst du zu diesem Ziel hin? Und dann kannst du dir die Frage eigentlich selber beantworten. Christlicher Minimalismus ist auch nicht nur eine Reaktion auf unsere Konsumgesellschaft. Es ist der Ruf an jeden Christen. So, Jesus hat diese Worte in der Bergpredigt schon gesprochen, noch bevor es unsere westliche Konsumgesellschaft gab, in der Leute mal für einen kurzen Shopping-Trip auf die Arabischen Emirate rüberfliegen, um da ein Wochenende lang durch irgendwelche Malls zu laufen, die es hier genauso gibt, um dieselben Moncler-Jacken zu kaufen, die sie auch hier finden. Das hat Jesus alles schon vorher gesagt. Christlicher Minimalismus ist nicht nur ein Weg, um die Botschaft von Jesus relevant zu machen für den Menschen im 21. Jahrhundert. Es ist die Berufung von jedem Jesus-Nachfolger, einen Lebensstil zu haben, der ausgerichtet ist auf die Dinge, die Jesus wichtig sind. Jeder kann das Prinzip von Minimalismus leben. Sich auf die Dinge zu fokussieren, die wirklich zählen, und die Dinge aus seinem Leben rauszuschmeißen, die nicht wirklich zählen. Von daher ist es, was Minimalismus für einen bedeutet, auch entscheidend davon abhängig, was für dich im Leben zählt. Sehr logisch. Was für dich wichtig ist. Was die Dinge sind, die du brauchst, um ein gutes Leben zu führen. Und was für Dinge du nicht brauchst. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 8 und 9, gibt uns das Wort Gottes dazu ein paar klare Aussagen. Da heißt es in Vers 8, wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, der verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ins Verderben stürzen. Also krasse Aussage, oder? Alles, was wir aus Gottes Perspektive brauchen, sind Nahrung und Kleidung. That's it. Glauben wir das? Können wir das wirklich sagen? Können wir wirklich sagen, der Sommerurlaub, die Klamotten in meinem Schrank, das MacBook auf meinem Tisch, das Haus, von dem ich träume, ist zwar alles gut und schön, ist jetzt auch nichts Schlechtes daran, aber das brauche ich eigentlich gar nicht wirklich, um glücklich zu sein. Ich brauche kein großes Auto, ich brauche kein krasses Auto, ich muss nicht schon auf allen Kontinenten gewesen sein. Wenn ich Nahrung und Kleidung und Jesus in meinem Leben habe, dann bin ich glücklich. Das ist die Perspektive, zu der Gott uns heranführen möchte. Er will uns befreien von einem falschen Streben nach Konsum und Materiellem, von dem Hamsterrad, in dem wir uns befinden, wenn wir uns mit unserem Leben in irdische Dinge und irdischen Besitz investieren. Nicht nur Jesus hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Auch diverse Werbeagenturen haben das. So, wenn du durch die Innenstadt läufst, da hast du das Gefühl, es gibt so viele Menschen, denen es wirklich um dein Wohlergehen geht. Denen so sehr daran gelegen ist, dass du glücklich bist. Und deswegen bieten sie dir alle möglichen Dinge an. Wenn du diesen Urlaub buchst, wenn du dieses Kleid kaufst, wenn du diesen Sneaker hast, wenn du diesen Kaffee trinkst, dann bist du glücklich. So gut, dass es Menschen gibt, denen an uns gelegen ist. Werbeagenturen, in die wir unser Vertrauen setzen dürfen, die uns zeigen, wie wir einen echten Moment der Freude erleben, wie wir wahres Glück und wahre Freude finden. Es ist irgendwo interessant, sich mal damit zu beschäftigen, wie Werbung sich über die Jahrzehnte verändert hat. So, man hat früher in der Werbung in den 20er, 30er Jahren mehr die Vorzüge von einem Produkt irgendwo angepriesen, als jetzt das, was dieses Produkt dir für ein Gefühl gibt. Man hat angepriesen, warum es nützlich, warum die Qualität gut ist. Selbst bei der Cola-Werbung. Einer der Werbeslogans für Cola war, bist du müde, dann trink Coca-Cola. Es reduziert die Erschöpfung. Könnte man sich so eine Werbung vorstellen heute? Das hört sich ja fast schon wie eine Medizin an. Heute läuft Werbung meistens anders ab. Was durch die Clips und die Bilder von dem, was gesagt wird, versucht ist zu vermitteln, ist, was für ein tolles Gefühl du haben wirst, wenn du dieses Produkt konsumierst. Ein Moment des Genusses, ein Moment der Freude, ein Moment der Freiheit. Vielleicht kennt ihr noch die Marlboro-Werbung aus den 90ern oder 2000ern, wo so ein cooler, männlicher Cowboy durch die Prärie reitet und man denkt sich, boah, das ist abenteuerlich und wild und aufregend, und dann ganz am Ende zündet er sich die Zigarette an. Oder ich glaube sogar, in manchen Clips ist es so, da sieht man nicht mal eine Zigarette, sondern nur die Marlboro-Schachtel. Man sieht niemanden rauchen, aber dieses Lebensgefühl, was vermittelt werden soll, das kommt rüber. So, Werbung ist eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, nichts anderes als Propaganda. Vielleicht nicht Propaganda, die dich gegen Menschengruppen aufhetzt oder dazu animiert, einem bestimmten Diktator nachzufolgen, aber Propaganda, die dir das Gefühl gibt, Dinge zu brauchen, um glücklich zu sein. Propaganda, die dir sagt, dieses Produkt, diese Reise, diese Klamotten brauchst du, um glücklich zu sein. Deswegen kannst du sagen, Nahrung und Essen ist alles, was ich im Leben brauche. Wenn nein, dann hat die Propaganda funktioniert. Unsere Kultur ist von dem Denken bestimmt, mehr ist besser. Mehr Besitz, mehr Geld, mehr Reisen, mehr Konsum. Und die Folge von, ich nenne es mal eine Liebe zu Konsum, ist ein Getriebensein. Ein Getriebensein von dem Ziel, eine bestimmte Menge Geld auf dem Konto zu haben. Ein Getriebensein, alle möglichen Länder bereist zu haben, um sagen zu können, man hat was erlebt und hat irgendwo ein erfülltes Leben gehabt. Ein Getriebensein von dem, sich alles Mögliche geleistet zu haben, um glücklich zu sein. Bei manchen geht es so weit, dass sie sich durch Shopping-Trips regelrecht in eine Art kurzen Glücksrausch reinversetzen wollen. Aber letztlich führt uns das Verlangen nach Konsum nicht in Freiheit, sondern in Sklaverei. Es führt uns dahin, dass wir dafür arbeiten, unseren Lifestyle zu finanzieren und unsere Gedanken und unsere Zeit dafür hergeben. So christlicher Minimalismus bedeutet, materielle Dinge als das zu sehen, was sie wirklich sind. Güter, die unser Leben ergänzen, die uns auch von Gott geschenkt sind oder geschenkt sein können, aber nicht die Grundlage unserer Lebensfreude sind. So, die Bibel ruft uns nicht zu einem Lebensstil auf, in dem wir auf einer Matratze leben und uns nur die günstigste Nahrung kaufen und unser Leben lang eigentlich nur damit verbringen, die Bibel zu lesen und zu missionieren. Die Bibel ruft uns dazu auf, unser Leben zu genießen. Les mal das Buch Prediger. Trink deinen Wein mit Freude. Genieß das Leben. Wir sollen die Schätze, die dieses Leben bereithält, genießen und konsumieren. Ja, aber letztlich nicht das als Konsum, als die Grundlage unserer Lebensfreude sehen. Die Art von Freude, die Gott schenkt, ist eine andere. Es ist eine, die nicht erst dann auftritt, wenn du einen materiellen Überfluss hast. Es ist eine Freude, die aus zwei Dingen entspringt. Tiefe Dankbarkeit für all das, was Gott uns geschenkt hat und ein Friede, der darin liegt, Gott nahe zu sein. Und alles, was wir für ein erfülltes Leben in Freude brauchen, ist deswegen bereits jetzt und hier zu finden, in Jesus. Du musst nicht erst alle möglichen Länder bereist haben, um diese Art von Freude zu finden. Gute Neuigkeiten, oder? Du musst nicht erst dich im Milaneo oder im Blautal Center mit den neuesten Outfits eingedeckt haben. Du musst nicht erst die Designermöbel in deinem Wohnzimmer stehen haben. Du findest Freude, Genuss und Freiheit in der Gegenwart Gottes. Das ist, was das Wort Gottes uns sagt. Alles, was du brauchst, um ein Leben in Fülle zu führen, kannst du hier und heute finden. Es ist bereits verfügbar in Jesus. Und der Versuch, diese Freude und diese Fülle in anderen, in vergänglichen Dingen zu finden, wird dich letztlich nicht in Freiheit führen, sondern in eine Sklaverei. Weil nie der Punkt kommen wird, wo du sagen kannst, so jetzt habe ich genug von der Welt gesehen. Du kannst dein ganzes Leben dafür aufbringen, jedes Land der Welt bereist zu haben. Vielleicht schaffst du das sogar, aber dann bist du vielleicht mal in der Hauptstadt gewesen und kannst nicht wirklich sagen, das Land gesehen zu haben. Es wird nie der Punkt kommen, wo du sagen kannst, jetzt habe ich meinen Horizont genug geweitet. Jetzt habe ich genug Geld auf meinem Konto. Dann hast du deine Millionen und dann wünschst du dir die 2 oder 3. Dann hast du den GTI und dann wünschst du dir den Audi A4 und dann geht's weiter. Ja, ich bin gerade dabei, mir ein Auto zu kaufen und dann ist natürlich die Frage, was für eins holt man sich. Deswegen, das sind so die Fragen, die man sich da stellt. Aber es wird nie der Punkt kommen, wo du sagen kannst, ja, jetzt habe ich durch Konsumieren das erreicht, was ich brauche, um glücklich zu sein. Konsum, ja, das, In den Sprüchen heißt es, wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. In dem Timotheusbrief geht es hier weiter. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind. Schon manche, sagt er, sind keine Christen mehr, folgen nicht mehr Jesus nach, weil sie der Geldgier verfallen sind. Ich habe gehört von Missionaren, die in ferne Länder hingegangen sind, um einen Dienst zu starten und dort angefangen haben, mit einem Business sich da quasi zu kofinanzieren und am Ende haben sie ihren Missionsdienst aufgegeben und waren nur noch Businessmänner. Muss jetzt nicht heißen, dass sie keine Christen mehr waren, auf keinen Fall will ich das sagen. Aber das heißt es hier, letztlich die Liebe zum Geld kann Menschen richtig vom Glauben wegbringen. Und haben damit bitteres Leid über sich gebracht. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen, also von der Geldgier, fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, von Ehrfurcht vor Gott, von Glauben, von Liebe, von Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Unser Leben soll nicht bestimmt sein von Liebe zum Geld. Es geht nicht darum, kein Geld zu haben, es geht darum, Geld zu lieben. Gierig danach zu sein. Und das kannst du übrigens auch dann sein, wenn du nicht viel hast. Also das ist ja nicht nur so, dass das jetzt nur irgendwie für Reiche gilt. Du kannst auch ein Geringverdiener sein, aber in deinem Kopf geht es die ganze Zeit nur darum, wie kann ich noch mehr sparen. Und in deinem Kopf ist die ganze Zeit Geld das Thema schlechthin. Unser Leben soll sich um andere Dinge drehen. Unser Leben soll sich um Dinge drehen, die Gott wichtig sind. Wir sollen ein Leben in Freiheit in Gottes Gegenwart leben. Ein Leben, das bestimmt ist von Glauben, von Liebe, von Freundlichkeit, von Gott in unserem Leben drinne, von Dingen, die Gott wichtig sind. Jesus' Anweisung an uns in der Bergpredigt ist im Grunde recht simpel, wenn er sagt, dass wir uns keine Reichtümer auf der Erde anhäufen sollen. Er sagt, ja, lebe simpel. Lebe schlicht, lebe einfach. Er sagt nicht, dass es falsch ist, Reichtümer anzuhäufen. Er spricht über die richtigen Orte, um diese Reichtümer anzuhäufen. Wir sollen am Ende reiche Menschen sein, aber nicht reich an Dingen, die letztlich keinen bleibenden Wert haben, sondern Dinge, die einen Ewigkeitswert haben. Wir sollen keine kurz anhaltenden Telekom-Aktieninvestitionen machen, sondern und uns in einem Kettenkarussell von Konsum irgendwo reinbegeben, sondern in ein Ziel investieren, das Ewigkeitsbestand hat. Und so ist es. Königreiche vergehen, Gebäude brechen zusammen, Möbel zerkratzen wieder, bekannte Leute werden vergessen werden. So Angela Merkel ist in den letzten Tagen ihrer Kanzlerschaft. Mal gucken, wie viele sich noch in 30, 40 Jahren so wirklich an sie erinnern können. Wahrscheinlich schon viele, aber gucken wir mal in 100 Jahren. Egal ob Angela Merkel oder Kim Kardashian, die Leute, die heute bekannt sind, kennt in ein paar Jahrzehnten nicht mehr ein so großer Teil der Menschen. Zumindest nicht so präsent vor sich. Ja, und selbst mit dem Auto, ne? Stuttgart, ihr wisst, wie das da ist mit den Plaketten, da fragt man sich schon, was holt man sich für einen Wagen? Holt man sich einen Diesel oder lohnt es sich überhaupt noch? Oder sollte man vielleicht von vornherein gleich auf E-Auto gehen? Können ja vielleicht mich ein paar Leute im Nachhinein beraten. Jesus sagt, wenn wir großzügig sind, werden wir Schätze im Himmel schaffen. Was nicht vergehen wird, sind die Dinge mit Ewigkeitswert. Und was auch immer diese Schätze im Himmel sein werden, weiß ich jetzt nicht ganz. Die Bibel gibt jetzt nicht so konkrete Angaben. Die spricht nicht von Bächen voller Wein oder 72. Die Bibel spricht da jetzt nicht im Detail davon, aber was wir sagen können, es gibt zwei Dinge, die können wir auf jeden Fall von hier mit in den Himmel nehmen. Erstens unsere Freundschaft mit Jesus und zweitens unsere Freundschaft mit denen, die du Jesus vorgestellt hast. Von allen Dingen, die du hier auf der Erde hast, wirst du diese zwei Dinge mitnehmen können. Deine Freundschaft zu Jesus und deine Freundschaft mit denen, die du Jesus vorgestellt hast. Stell dir mal vor, du läufst durch den Himmel und Menschen rennen begeistert auf dich zu. Sagen, danke, dass ich hier sein darf. Es ist wegen dir, weil du mich mit dem Evangelium vertraut gemacht hast. Wenn wir glauben, dass es einen Unterschied macht, ob Menschen an Jesus glauben oder nicht, in Bezug auf die Ewigkeit, dann sollte es einen Unterschied machen in das, worin wir uns rein investieren. Oder nicht? Dann wird es Investieren in Gottes Reich und in seine Kirche eine hohe Priorität in unserem Leben haben. Dann wird es Geben in Gottes Mission und an andere Menschen eine hohe Priorität in unserem Leben sein. Wie du dein Leben führst, womit du Zeit verbringst, wie du Beziehungen lebst, wofür du Geld ausgibst. Wenn du für Schätze im Himmel lebst, statt für irdische Schätze, wird dein Leben signifikant anders aussehen. All diese Aussagen hier sind ja nicht Gesetze, die Jesus schreiben, um uns unter ein Joch zu packen. Gottes Wort gibt uns hier Prinzipien weiter, die im Grunde die Kernelemente von Christsein sind. Gott lieben und seinen Nächsten lieben. Wenn Gott uns dazu ermutigt, ein Leben in Genügsamkeit zu leben, dann nicht um uns Regeln voller Verzicht aufzudrücken, sondern um uns ein Leben in Freiheit zu schenken. Ein Leben, in dem wir uns freuen an den Dingen, die Gott geschenkt hat und nicht die ganze Zeit in diesem Denken sind, ja, ich freue mich jetzt zwar über mein Audi, aber eigentlich will ich einen Porsche. Ja, ich freue mich jetzt hier im Griechenland-Urlaub zu sein, aber eigentlich wäre ich jetzt gerne auf den Malediven. Ja, ich freue mich ja jetzt über meine neue Jacke, aber eigentlich fehlt mir noch die Kette dazu. Ein Leben, in dem wir unsere Freude aus seiner Gegenwart herausziehen, wo wir in seiner Nähe wirkliche, echte, wahre Freude erleben. Der Psalmist sagt, vor deinem Angesicht ist die Fülle an Freude. Und wir dürfen uns selber als Christen fragen, sind wir in dieser Fülle an Freude? Leben wir vor Gottes Angesicht? Sind wir in so einem christlichen Hamsterrad, wo wir irgendwo christlich socialized sind mit anderen und unser Leben sich irgendwo um Gemeinde und Kirche und so weiter dreht? Oder sind wir wirklich nah am Herzen Gottes dran? Leben wir vor Gottes Angesicht und schöpfen wir von ihm? Sind wir an ihm als der Quelle unserer Freude dran? Wenn wir über mentale Gesundheit reden, ich glaube, das ist die allererste und wichtigste Sache. Man kann gute und wichtige Tipps geben, wie man richtig mit dem Smartphone umgeht, wie man gut sein Geld investieren sollte oder auch nicht. Aber das Wichtige, das entscheidend Wichtige ist, dass wir in der Gegenwart Gottes unsere Freudequelle haben. Dass wir wirklich an ihm angezapft sind. Dass wir sein Wort studieren, lesen und gewinnbringend irgendwo es lesen für uns, dass wir uns Zeiten nehmen, wo wir ihn suchen. Gott will uns ein Leben schenken, in dem wir innerlich frei sind von dem Drang, mehr besitzen zu müssen. Und es ist wichtig, dass das, was Gottes Wort sagt, dass wir das von dem Ziel her denken. Das Ziel. Was ist das Ziel? Das Ziel ist 1. Timotheus 6, Vers 11, wie bereits vorgelesen. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, von Ehrfurcht vor Gott, von Glauben, von Liebe, von Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Wie der Jugendleiter, von dem ich am Anfang erzählt habe, gesagt habe, wenn du dich ganz praktisch fragst, wofür soll ich meine Zeit investieren, wofür soll ich mein Geld ausgeben, was ist mir wichtig, denk von deinem Ziel her. Wenn dein Ziel diese Dinge sind, ich glaube, dann wird sich vieles selber beantworten. Ja, eine große Ressource in unserem Leben ist Geld. Eine andere große und wichtige Ressource in unserem Leben ist Zeit. So, wenn wir Jesus freiheitsbringender Anweisung folgen und christliche Minimalisten sind, dann dürfen wir uns hier die Frage stellen, investiere ich meine Zeit in die richtigen Dinge, investiere ich mein Geld in die richtigen Dinge, in Dinge, die wirklich zählen. Es ist gut, sich mal zu fragen, wie viel Zeit verbringe ich standardmäßig jede Woche auf der Arbeit? Ist es wirklich verhältnismäßig, wenn ich da seit Jahren jede Woche meine 60, 65 Stunden raushaue, um mir Haus XY kaufen zu können? Wie viel Zeit nutze ich dafür zu arbeiten, dass meine Leasingraten abbezahlt werden können? Und ist mein ganzes Leben eigentlich so ein Angetriebensein im Hamsterrad, dass ich mehr schaffe, mehr mache, um am Ende möglichst viel zu besitzen? Besteht mein ganzes Leben eigentlich nur daraus, meinen nächsten Urlaub vorzufinanzieren? Um meine nächsten Klamotten zu kaufen. Wie verhältnismäßig ist das, was ich arbeite? So, Gott will, dass wir ein gesundes Leben führen. So, mir geht es hier gerade gar nicht darum zu sagen, arbeite weniger, damit du mehr Zeit in die Gemeinde investierst. Arbeite weniger, damit du mehr Zeit für dich, für Gott, für deine Familie hast. Wenn du merkst, dass du in so einem Hamsterrad irgendwo gefangen bist und letztlich für Dinge dich investierst, die am Ende nicht wirklich zählen, die am Ende nicht wirklich wichtig sind. Und dafür deine ganzen inneren Kraftkapazitäten und Ressourcen draufgehen. Wie verhältnismäßig ist es, was du an Zeit in Fitnessstudio oder Sportverein investierst? Es ist gut, körperlich fit zu sein, aber es ist noch wichtiger, geistlich fit zu sein. Wenn du am Ende nie in einem Hauskreis sein kannst, weil du immer im Training bist, wenn du am Ende fast keinen Gottesdienst besuchen kannst, weil du immer auf Spielen bist, dann darfst du da ansetzen und fragen, investiere ich mich gerade mit meinem Leben in irdische Reichtümer, die vergehen, wahrscheinlich einen Hartplastikpokal, der in meinem Zimmer dann steht, in einen irdischen Reichtum, der vergeht, der nicht wirklich Bestand hat. Oder wenn es um Thema Reisen geht, Gott hat diese Welt geschaffen mit so viel Buntheit und Schönheit. Und es ist eine geniale Sache, die Welt in all ihrer Facettenreichheit kennenzulernen, verschiedene Kulturen kennenzulernen. Ich liebe es zu reisen, ich liebe es andere Städte und Länder zu entdecken, Kurztrips und Urlaube zu machen. Wirklich, wenn du mich fragst, was sind meine Interessen, das wäre einer der ersten Dinge, die ich aufzähle. Reisen, neue Menschen, neue Kulturen kennenlernen. Aber auch da dürfen wir uns Jesu Worte vor Augen führen und fragen, in welchem Verhältnis steht die Zeit, die ich dafür aufbringe. Ich werde meine ganze Ewigkeit mit Reisen verbringen als Christ. Eine ganze Ewigkeit lang. Gott wird mir alle Länder dieser Welt zeigen. Inklusive der ganzen versunkenen Städte, die wir heute gar nicht mehr kennen. Und von daher brauche ich keinen Druck haben, durch die halbe Welt gereist zu sein, um etwas erlebt zu haben. Um ein erfülltes und glückliches und gutes Leben gehabt zu haben. Abgesehen davon, dass bis vor ein paar Jahren so diese Art von Reisen, wie wir das heute haben, gar nicht groß möglich war. Also für meine anderen Großeltern, da war das noch so ein Ding, da war der Urlaub an den Gardasee schon eine krasse Sache. So, ich glaube, das ist auch was, wo unsere westliche Welt so ein kleines Fenster irgendwo darstellt von Menschen, die halt irgendwo dieser Illusion jetzt hinterherrennen können, Glück zu finden durch die Weltreisen. Alles gute und schöne Sachen. Ist Sport falsch? Nein. Ist Reisen falsch? Nein. Aber wenn mich diese Dinge davon abhalten, das in meinem Leben zu verwirklichen, was für mich als Jesus-Nachfolger eigentlich das Wichtigste ist, dann bin ich gefragt, anzusetzen und zu fragen, welche Zeitfresser will ich reduzieren? Wenn Gott dienen und in seiner Kirche dienen dir wichtig ist, wo hast du dir Zeit dafür freigeschaufelt? Wenn du das nicht kannst, weil du stundenlang vor Netflix hängst, immer am Reisen bist, deswegen nicht fest mitarbeiten kannst, die ganze Zeit vom Internet hängst, dann halte entweder fest, und es ist auch okay, kannst du machen, dass dir diese Dinge wichtiger sind, oder ersetze sie. Auch im Bereich Finanzen ist es gut, seine Entscheidungen von Gott her zu denken. Wenn ich etwas kaufe, brauche ich das wirklich? Was ist meine Motivation dahinter, das zu kaufen? Trägt es dazu bei, dass die Ziele in meinem Leben, Gerechtigkeit, Freude, Ehrfurcht vor Gott etc. verwirklicht werden? Schätze im Himmel zu sammeln, Gott lieben, meinen Nächsten lieben? Oder ist es nur die sinnlose Anhäufung von einem weiteren Kleidungsstück, das ich zu einem einzigen Anlass tragen werde und dann vergammelt es im Schrank, wo die Motten es zerfressen? Oder kaufe ich mir das, was ich mir kaufe, nur um im Wettbewerb der Güter mithalten zu können? Will ich keinen schlechteren Wagen fahren als mein Schwager? Will ich kein schlechteres Sofa bei mir stehen haben als meine beste Freundin? Will ich nicht in weniger Ländern gewesen sein wie meine Kommilitonen, wo das ja fast schon ein Statussymbol ist, möglichst viel gereist zu sein? Die Frage, die ich mir stellen kann, ist es eine echte Not, ein echtes Bedürfnis oder nicht? Sag Ja zu echten Bedürfnissen und sag Nein zu falschen. Du musst nicht immer alles upgraden. Du musst nicht immer das neueste iPhone haben. Du musst nicht immer das neueste iPad haben. Du musst nicht immer das neueste Modell haben. Ein Weg, wie uns ein Konsumlebensstil in Sklaverei führt, ist, dass wir denken, oh nein, mein Gerät ist schon wieder veraltet. Ich brauche die nächste Version davon. Ich brauche Neues. Sodass wir am Ende unsere Zeit, die wir sinnvoller nutzen könnten, dafür gebrauchen, Geld anzuschaffen für das nächste Modell, um uns Dinge anzuschaffen, die wir nicht wirklich brauchen. Gott will ein Leben in Freiheit für dich. Kein Leben in mentaler Sklaverei, in dem du ständig bemüht bist, deine Weihrauchopfer in den nächsten Konsumtempel reinzutragen. Jesu Worte sollen uns anregen, uns zu fragen, kann ich das, was ich mir zulegen will, wirklich leisten? Oder gebe ich mich gerade in Ratenzahlungen und Überstunden, Hamsterrädereien und Nebenjobs, die ich mir nur anlege, um mir Dinge zu kaufen, die ich gar nicht brauche. Manche Leute klatschen sich zwei Nebenjobs rein, neben ihrem normalen Beruf, um am Ende sich einen Lebensstil zu finanzieren, der gar nicht sein müsste und sind die ganze Zeit in diesem Hamsterrad drinne. Ja, und sind gebremst, sich in die Dinge zu investieren, um die es wirklich geht. Und ja, das bedeutet irgendwo Schätze im Himmel und Menschen mitnehmen zu können. Es bedeutet aber auch die Dinge, die Lebensbereiche, in die Gott mich hier und heute gestellt hat. Meine Familie, meine Beziehungen, die Menschen, um die Gott mich herum gestellt hat, mich in die rein zu investieren. Ja, ich lade das Lobpreisteam nach vorne ein. Und es sind einfach ein paar Fragen, die können wir uns mitnehmen. Wenn ich mir was kaufe, wenn ich Zeit für Dinge aufbringe, was will ich damit erreichen? Ist mein Ziel damit auch Gottes Ziel? Oder entspringt es aus dem Antrieb, Ja, der vielleicht nicht immer der Richtige ist. Jesus lädt uns ein zu einem Leben, was nicht darauf ausgerichtet ist, sich möglichst viel anzusammeln, sondern möglichst viel weiterzugeben. Was für ein anderes Paradigma. Möglichst viel weitergeben, statt möglichst viel anzusammeln. Reich sein, indem man weitergibt. Beschenkt sein, um andere zu beschenken. Gott segnet uns, um durch uns andere zu segnen. Und er ermutigt uns dazu, uns nicht in dem Hamsterrad des Konsums zu befinden, sondern den Blick auf all die Reichtümer zu lenken, die wir in ihm finden und auf die es wirklich ankommt. Gottes Wort ermutigt dich dazu, Schätze anzuhäufen, ewige Schätze, Menschen, die den Himmel bevölkern werden wegen deiner Großzügigkeit, wegen deiner teuren Nudelmaschine, die du gekauft hast, um Leute einzuladen zu dir nach Hause und sie irgendwo mit Gastfreundschaften der Liebe Gottes zu bewirten, in Geld, das du ausgegeben hast, um Leute durch die Gegend zu fahren. Ich will gar nicht wissen, der Markus Hitzer hier steht vor mir, wie viel Geld er und seine Frau ausgegeben haben, um von hier nach Dornstadt und zurückzufahren zu der Flüchtlingsunterkunft, wo wir gearbeitet haben lange. Ja, und dieses Investment an Geld, sage ich mal, sitzt heute hier in Form von unter anderem in Shamil beispielsweise, der Jesus nachfolgt. Hey, unsere Zeit, wie viele Leute kenne ich, die freitagabends nach dem Jugendgottesdienst durch die Stadt getingelt sind und über die Landstraße, um 30 Kilometer weit weg, Teenager von der Jugend noch nach Hause zu fahren. Oder Eltern, die hierher fahren und Stunden damit verbringen, zu warten auf ihre Kids, damit sie im Kids Club sind und dort vom Wort Gottes hören. Das ist Zeit, die wir investieren. Aber es ist richtig investierte Zeit. Es ist gut investierte Zeit. Es ist gut investiertes Geld. Dinge, die Ewigkeitswert haben. Ja, und für uns persönlich. Jesus will uns freisetzen von unnötigen Sorgen und Ängsten, in dem Wettbewerb des Materialismus und Konsum mithalten zu können. Er will dein Leben und deine Ressourcen dazu nutzen, um den Unterschied im Leben von anderen zu machen und ja selber irgendwo erfüllt und glücklich zu sein in Genügsamkeit. Und ich will dich fragen, wie sieht es bei dir aus? Bist du da dabei? Lass uns mal alle die Augen schließen, auch du vor dem Bildschirm. Und ich will einfach diese Frage heute Morgen stellen. Bist du heute hier und merkst, dass du selber eigentlich in genau so einem Hamsterrad läufst, dass du selber irgendwo innerlich angetrieben bist nach dem Denken, ich brauche mehr und ich muss mehr gesehen, mehr gemacht, mehr verdient haben, ich muss mehr besitzen, dann bist du wie dieser Esel vielleicht mit der Karotte vor dem Kopf und denkst, ich hab's gleich, wenn ich das besitze, wenn ich das hab, dann bin ich glücklich, aber merkst, eigentlich ist es das nicht. Wenn du dich so fühlst, wenn es dir so geht, dann, und du heute Morgen sagen willst, ich will aussteigen aus diesem Denken und ich will ein Leben in Gottes Freiheit führen, dann streck doch mal deine Hand an deinen Platz und du, der du zu Hause bist, werd doch mal, ja, komm zu deinem Gott und sag, ja, das gilt auch für mich. Und eine zweite Frage, wenn du heute hier bist und du merkst, du investierst viel Zeit und viel Geld und viel Kräfte und Energie und Ressourcen und mentale Kapazität in Dinge, die nicht wirklich wichtig sind und irgendwo Gottesreich und Gottesangelegenheiten, die kommen dabei irgendwo zu kurz und du möchtest heute sagen, Gott, ich will ganz neu dich auf meine Prioritätenliste setzen, dann streck doch auch mal deine Hand als so ein Zeichen vor Gott, während wir alle die Augen zu haben und du, der du vor deinem Bildschirm sitzt, sag auch innerlich, ja Gott, ich möchte mich neu committen, mich in deine Sache zu investieren. Halleluja, Jesus, du bist gut und von deiner Güte her wollen wir unser Leben denken und gestalten und wollen wirklich Leben in deiner Nähe und echte, wahre Freude in dir finden. Du, der du die wahre Quelle von Freude und Glück bist. Danke Gott, dass du uns so überreich beschenkst mit deiner Gegenwart, Herr. Und lass uns wirklich neu die Augen haben für deine Herrlichkeit, für deine Schönheit, für deine Größe, die so viel glorreicher ist als der größte Palast und das das teuerste Auto dieser Welt. Lass uns wirklich mit diesem Blick durch unser Leben, durch unser Christsein gehen, immer wieder neu den Schatz erkennen, den wir in dir gefunden haben. Und schenk uns wirklich dieses Leben in mentaler, innerer Freiheit. Amen.